Einfach vegan, der Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie. Komm mit auf eine Reise hin zu einem neuen Wohlstandsmodell, denn eines ist klar, weiter wie bisher geht es nicht. In dieser Folge wage ich mich an die Vergangenheit. Und zwar an die Vergangenheit der veganen Bewegung. Oder um genauer zu sein, an die Vergangenheit der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung. Ich persönlich bin der Meinung, dass ohne die Verdienste und die Leistungen der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung die vegane Bewegung, so wie wir sie heute kennen, gar nicht so groß hätte werden können. Und wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, schon mehrere Folgen hier von diesem Podcast gehört hast, wirst du wahrscheinlich wissen, dass sowohl Stefanie als auch ich unglaublich gerne in den Hamburger Bücherhallen, also den hier vor Ort liegenden Bibliotheken, stöbern. Wir sind absolute Liebhaber vom Eintauchen in Literatur und lieben es in großen Buchbeständen, einfach nur mal so anwesend zu sein, das Ganze aufzusaugen und einfach mal ein bisschen zu stöbern. Und ich bin unglaublich erstaunt gewesen, als ich herausgefunden habe, dass es dieses Stöbern, dieses Gefühl, inmitten von Literatur zu stehen, auch explizit für diesen Bereich der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung gibt, und zwar in Form eines physischen Archivs. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute mit Tom vom Tierbefreiungsarchiv ein Gespräch genau über dieses physische Archiv halten kann. Tom hatte mir schon erklärt, dass dieses Archiv eins der größten Archive ist, also groß im Sinne vom Umfang dessen, was dort archiviert wird. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem sehr interessanten Gespräch. Doch bevor ich jetzt quasi auf die Tonspur des Gesprächs umschwenke, muss ich noch einen kleinen Disclaimer einbringen. Leider Gottes gab es während der Aufnahme technische Probleme. Tom und ich mussten das Gespräch quasi an einem zweiten Tag weiter fortführen und haben exakt an der Stelle angesetzt, wo beim ersten Mal das Gespräch oder die Tonspur den Exitus gemacht hatte. Wir hoffen, dass das Gespräch, obwohl es jetzt aus zwei Teilen zusammengesetzt ist, trotzdem noch sehr fließend darüber kommt und dass diese kleine Unterbrechung gar nicht auffällt. Jetzt aber viel Spaß. Hi Tom. Schön, dich heute im Gespräch zu haben. Freut mich sehr, mit dir über das Tierbefreiungsarchiv sprechen zu können. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich persönlich nochmal vorstellen. Wer bist du? Was treibt dich um? Und was machst du eigentlich so den ganzen Tag?
Ja, hallo Carsten und vielen Dank für das Gespräch. Und es freut mich, dass du dir heute Abend auch Zeit nimmst für mich. Genau, wir haben ja schon gesagt, ich heiße Tom, ich bin Sozialpädagoge und Historiker. Was mache ich den ganzen Tag? Das ist schwierig zusammenzufassen. Ich lese momentan viel Kram, weil ich auch im Studium zur Geschichte der Tierschutz- und Tierrechtsbewegung gerade forschen darf. Das heißt, bei mir stapeln sich gerade viele Bücher. Als Pädagoge bin ich ansonsten gerade öfter unterwegs und mache mit Schulen verschiedenste Workshops und Themenwochen. Und wenn es die Zeit noch zulässt, seit ein paar Jahren auch Tierrechtsaktivismus. Und in den letzten 5 Jahren dann explizit vermehrt das Projekt des Tierbefreiungsarchiv, was du schon angesprochen hast.
Okay, wie bist du damals überhaupt zu diesem ganzen Thema gekommen? Du hast gerade gesagt, du kannst jetzt im Rahmen des Studiums dazu forschen, aber ich denke mal, da wird es ja vorher noch einen anderen Punkt gegeben haben, wo dieses Thema Tierrechte, Tierbefreiung in dein Leben gekommen ist. Magst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, gern. Ich glaube, das Thema ist so vor 14, 15 Jahren in mein Leben getreten. Ich bin in der sächsischen Provinz politisch sozialisiert worden in einer linken Szene und habe mich da dann mit Menschen zusammengetan, weil uns als allererstes das Thema Ökologie damals gefehlt hatte in diesen Zusammenhängen. Und innerhalb dieses Themenkomplex Ökologie sind wir dann relativ schnell auf Tierrechtsfragen gekommen, was vor allen Dingen damit zu tun hatte, dass zu der Zeit eine Kampagne gegen eine Pelzfarm stattfand, die bei uns in der Nähe war. Und dadurch haben wir natürlich, wir waren als Gruppe, haben uns damals Grüne Toleranz genannt. Im Nachhinein wissen wir selber nicht mehr so richtig, was uns da geritten hat, diesen Namen zu wählen. Aber müssen halt in dieser Historie ein bisschen schwelgen ab und zu. Und über diese Kampagne mit der Pelzfarm hatten wir dann relativ schnell Kontakt auch mit Bewegten aus der Tierrechtsbewegung, die uns sehr sympathisch waren und sehr schnell aufgenommen haben. Also das Einstiegsthema in Tierrechte war für uns als Gruppe und für mich persönlich das Thema Pelz. Und von da an habe ich dann angefangen, so Internetrecherchen, ganz klassisch irgendwie. Bin dann auf Veganismus gestoßen, da war mir relativ klar, dass das eine logische Konsequenz ist. Und seitdem, ja, hat mich das Themengebiet Tierrechte, Tierbefreiung nie losgelassen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch nie quasi meine politischen Wurzeln vergessen und glaube auch, dass Themen wie Antisexismus, Antirassismus, Kapitalismuskritik mit dem Konzept Tierbefreiung in vielen Formen Überschneidungen finden und das auch zusammengehört. Genau, deswegen weiß ich immer gar nicht, ob ich quasi nur Tierrechte damals so wichtig fand, aber es ist ein Thema, was so randständig war und ich glaube, deswegen wollten wir das stark machen. Und ich persönlich wollte das eben auch in so Zusammenhängen dann stark machen.
Und jetzt bist du aktiv für ein anderes Projekt. Also du hast gerade ja schon gesagt, seit mehreren Jahren jetzt für das sogenannte Tierbefreiungsarchiv. Was ist das?
Ja, genau. Also das Tierbefreiungsarchiv hat sich tatsächlich aus dieser Gruppe Grüne Toleranz herausentwickelt. Wir sind ansässig in so einem sächsischen Kaff mit 20.000 EinwohnerInnen. Da ist halt mit Vernetzung, wenn wir nicht in Großstädte gefahren sind, nicht viel. Und wir hatten irgendwie das Bedürfnis, innerhalb dieses Projekts damals schon die Bibliothek anzulegen. Und Stück für Stück veränderte sich die Gruppenstruktur und das Thema Tierbefreiung rückte irgendwie in den Fokus. Und dadurch haben wir dann die Idee gesponnen, diese Bibliothek halt auf Tierrechte, Tierbefreiung oder Human-Animal Studies auszurichten und haben dann den Verein Die Tierbefreier kennengelernt und hatten mit dem damaligen Vorsitzenden ein paar Gespräche und der hat die Idee der Bibliothek und eines Archivs quasi mitgestrickt. Weil zu dem Zeitpunkt 2011 ist die Soziologin Birgit Müterich verstorben und ihr Nachlass hing quasi ein bisschen in der Luft. Und dadurch, dass wir diese Bibliothek-Idee hatten, haben wir diesen Nachlass übernommen. Und nebenbei hatten wir quasi sowieso schon Flyer und Broschüren gesammelt. Und so sind wir quasi ein bisschen in diese Idee eines freien Archivs reingewachsen. Das heißt, wir sammeln da jetzt nicht nur Bücher, sondern wir sammeln alle möglichen Zeitzeugnisse, die Tierrechtsbewegung, die Tierbefreiungsbewegung, und auch vor allen Dingen die frühe vegane Bewegung in Deutschland aus den 80er und 90er Jahren produziert hat.
Wenn du sagst wir, wie viele Leute sind in diesem Projekt involviert?
Das schwankt immer ein bisschen. Wir sind also quasi sehr aktiv zwei Personen. Eine Person kümmert sich hauptsächlich um die Bibliothek, und ich kümmere mich um die sogenannten Archivbestände, also Nachlässe und verschiedenste Vereinsakten. Und ringsrum gibt es aber ganz viele Menschen, die uns immer wieder unterstützen und die uns immer wieder auch Feedback geben und kleine Tipps geben. Das lässt sich immer ganz, ganz schwer einschätzen, weil es gibt Leute, die uns eben auf inhaltlicher Ebene unterstützen. Das sind Menschen aus der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung, die machen zum Beispiel unseren IT-Kram mit. Wir bauen unsere Webseite gerade um, dass unsere Archivalien besser zugänglich sind. Dafür sind quasi die zwei Hauptverantwortlichen fürs Archiv ein bisschen zu blöd. Deswegen haben wir da Unterstützung. Genau, das ist vielleicht so ein Beispiel. Aber das schwankt auch immer wieder, weil wenn wir Entscheidungen treffen wollen, die längerfristig sind, versuchen wir immer so einen Dunstkreis von 15 bis 20 Menschen, die uns seit Anfang an begleiten, immer wieder mit einzubinden, um auch deren Meinung irgendwie mit einzuholen, damit nicht wir zwei Personen, die die ganze Zeit das Archiv betreuen quasi, allein in so einer Machtposition sind und Entscheidungen über ein Projekt, was wir ja nicht für uns selbst machen, sondern für die Bewegungen am Laufen halten, mit einbinden können.
Ihr seid dann also kein geschlossener Personenkreis, sondern seid wahrscheinlich auch offen für externe Hilfe. Höre ich da so indirekt raus, oder?
Genau, immer wieder gern. Also wir haben auch außerhalb der Bewegung quasi Unterstützerinnen, die eher aus dem professionellen Archivbereich kommen, die uns halt einfach fachliche Tipps irgendwie geben können, wie wir Materialien Langzeit erhalten können. Und wenn irgendjemand zuhört und Ideen hat, wie wir Dinge besser zugänglich machen können, wir sind auf Hilfe angewiesen, weil wir ein Projekt von der Bewegung für die Bewegung sein wollen. Genau, das hast du einfach sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir können Hilfe gut gebrauchen.
Was für ein Material ist das, von dem du dort sprichst? Sind das Bücher, Zeitschriften, Zeitungsartikel? Du hattest vorhin einen Nachlass angesprochen. Also kannst du das so ein bisschen inhaltlich ausführen oder umreißen, über was für Informationen wir da im Moment sprechen?
Genau, also wir sprechen über ein sehr, sehr breites Spektrum. Das ist das klassische Konzept von freien Archiven, dass Dinge wie Flugblätter, Broschüren, wir haben eine Sammlung von Aufklebern, von Buttons, also das sind dann quasi eher so Museumsstücke, so könnten wir es nennen. Wir haben mittlerweile eine Bibliothek von über 500 Werken aufgebaut, verschiedenste Themenspektren, sowohl Publikationen aus der Tierrechtsbewegung und Tierbefreiungsbewegung selbst, als auch mittlerweile aus dem Feld der Human-Animal-Studies unglaublich viel. Genau, wir verwalten den Nachlass von Birgit Müterich, der schon angesprochen wurde. Das sind dann Briefwechsel, die sie geführt hat. Das sind ihre eigenen Recherchen für ihr Buch und ihre Diplomarbeit und für ihre eigenen Artikel. Dann verwalten wir also Vereinsakten vom politischen Arbeitskreis für Tierrechte. Das können sich zumindest Leute, die selbst in einem Verein tätig sind, vorstellen. Das sind sehr, sehr klassische Vereinsakten, also auch wieder Briefwechsel, witzigerweise noch ausgedruckte E-Mails, aber auch da finden sich zum Teil Sticker. Zeitungsartikel, die liegen bei uns gerade ein bisschen brach. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass das eine ganze Menge ist, die noch ungesichtet bei uns rumliegt. Aber wir haben unter anderem auch DVDs und Videobestände noch, sofern deine ZuhörerInnen überhaupt noch wissen, was VHS und Videos sind. So ein altmodiges Mittel, um Filme abzuspielen.
Also ich hoffe schon, dass das Wissen noch vorhanden ist. Also bei mir auf alle Fälle. Sollte aber auch bei den Hörerinnen und Hörern durchaus noch ein Begriff sein. Habt ihr da denn irgendwo einen Fokus, dass ihr sagt, okay, jetzt haben wir zwar eine ganz breite Masse an Informationen, aber wir müssen uns jetzt irgendwie konzentrieren auf, keine Ahnung, bestimmte Medien, Publikationen oder auch Themenschwerpunkte? Oder wie geht ihr da im Moment vor? Sammelt ihr überhaupt noch aktiv oder sagt ihr, jetzt haben wir erstmal genug gesammelt und jetzt machen wir erstmal das Archiv an sich auf?
Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass wir in den letzten 5 Jahren Aufbauarbeit so viel angesammelt haben, dass unsere Räume gerade zwar eng werden, aber wir nur ganz große Übernahmen quasi absagen. Wenn jetzt ein Verein kommen würde und sagt, wir haben jetzt hier 400 Aktenordner, die können wir gerade einfach nicht zwischenlagern. Flugblätter, Broschüren und hauptsächlich Bücher und DVDs werden noch aktiv gesammelt. Genau, das wollen wir gerade nicht aufhören. Und ja, wir haben Ausschlusskriterien. Wir sammeln beispielsweise kein Material, was explizit sich dem Thema Tierschutz widmet, also was in dem Fall quasi die Ausbeutung von Tieren immer noch legitimiert, also die Forderung nach größeren Käfigen als Beispiel, findet sich in unseren Beständen nicht, mit der Ausnahme, dass wir für uns da eine Zeitgrenze gesetzt haben, bis in die 1970er hinein Tierschutzzeitschriften zu sammeln, weil wir glauben, dass das die Vorläufer der Tierrechtsbewegung sind. In den 70er Jahren verlagert sich das historisch unserer Meinung nach ein bisschen in eine andere Form und geht auf Abschaffung von zu dem Zeitpunkt noch Tierversuchen und heute ja eine Abschaffung von Tiernutzung einher. Und was wir nicht sammeln können, sind vegane Kochbücher, weil dann brauchen wir unglaublich viel Platz. Genau, weil die Zahl derer ist unglaublich in die Höhe geschossen der letzten Jahre und genau das könnten wir nicht leisten. Aber ich glaube auch, es gibt ein Projekt in Hamburg, die vegane Bibliothek. Wenger heißt die. Ich glaube, die sammeln vegane Kochbücher und ich glaube, die sind dafür die richtigen Ansprechpartnerinnen, wenn jemand von euch Kochbücher abgeben möchte.
Okay, also das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Buch spenden. Da muss man dann schon separieren. Ja, haben wir gerade gehört, Kochbücher dann eher Richtung Hamburg und alles andere dann mehr oder weniger Richtung euer Archiv.
Wobei es gibt auch die Möglichkeit, wir versuchen gerade so eine Art Verbundsystem von veganen und Tierrechtsbibliotheken aufzubauen. Das heißt, wenn bei uns jetzt mal ein, zwei Kochbücher quasi in einer Buchspende mit ankommen sollten, würden wir uns darum kümmern, dass die entweder nach Hamburg kommen, zu Wenger oder in die Schweiz, nach Zürich, zur Bibliothek der Stiftung für das Tier im Recht. Also wir versuchen schon auch da ein Netzwerk quasi noch zwischen diesen Bibliotheken aufzubauen, damit genau auch irgendwie so eine Dinge wie Kochbücher erhalten bleiben, die jetzt vielleicht nicht unser Fokus sind. Genauso sieht es aus, wenn wir quasi doppelte Publikationen kriegen, die versuchen wir dann auch auf diese Bibliotheken weiter zu verteilen.
Okay. Werdet ihr denn aktiv angesprochen von Leuten, die sagen, Mensch, ich habe hier Bücher, die möchte ich jetzt ganz gerne irgendwie spenden? Oder geht ihr noch aktiv auf Suche?
Wir machen beides. Ein gutes Beispiel ist vielleicht das letzte Wochenende. Wir haben eine Bücherübernahme, also eine Bücherspende von 60 Werken erhalten von Sina Walden. Sina Walden ist lange in der Tierrechtsbewegung aktiv gewesen und selbst Autorin des vermutlich ersten Tierrechtsbuch in deutscher Sprache. Das Buch hieß Endzeit für Tiere. Also wir haben mittlerweile auch das Vertrauen von langjährigen Aktivistinnen, dass wir ihr Material verwalten können. Und aktiv versuchen wir auch immer wieder Verlage anzuschreiben, die Bücher publizieren zum Thema. Und wir versuchen ebenfalls Rezensionsexemplare zu ergattern, um dann Rezensionen über die Bücher zu schreiben und die dann in unsere Bibliothek zu integrieren.
Habt ihr denn den Anspruch, jetzt ein möglichst vollständiges Archiv zu haben, im Sinne von das, was der Markt an, sagen wir mal, Büchern und Magazinen jetzt bietet? Oder geht es euch primär darum, den Zeitverlauf der Entwicklung dieser ganzen Bewegung zu skizzieren?
Ich würde die Frage zurückstellen, geht das eine ohne das andere? Wir haben jetzt nicht jede Petitionsliste oder jeden Spendenaufruf aufgehoben. Das ergibt, glaube ich, unserer Meinung nach keinen Sinn. Bei Büchern und versuchen wir, wenn das überhaupt möglich ist, so was Ähnliches wie eine Vollständigkeit zu erreichen. Bei Magazinen im deutschsprachigen Raum und Zeitschriften sind wir tatsächlich ziemlich gut aufgestellt, weil uns eigentlich alle Organisationen die regelmäßige Publikationen bereitstellen, ihre Magazine als Freiabos zur Verfügung stellen, weil die natürlich auch ein Interesse haben, dass ihre Publikationen erhalten werden. Also da sind wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Seit neuestem im Übrigen auch mit einigen, da sind wir noch nicht vollständig, mit einigen Publikationen aus der Schweiz und aus Österreich. Genau, ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs. Bei Flugblättern und Broschüren ist es unmöglich. Das funktioniert nicht, weil wir dann quasi auf jeder Aktion jeden kopierten Flyer einsammeln müssten. Und genau, das schaffen wir personell quasi nicht. Außer alle Menschen schicken uns nach ihren Aktionen ihre Flugblätter. Das wäre quasi die optimale Lösung. Also ich persönlich, da müsste ich theoretisch wirklich nochmal alle anderen fragen, die irgendwie mit uns zu tun haben, glaubt, dass umso vollständiger wir verschiedenste Strömungen auch quasi abbilden können über die verschiedenen Publikationen und Zeitzeugnisse, die herausgegeben werden, umso effektiver kann auch so eine Geschichte überhaupt nachverfolgt werden. Ein anderer Grund ist, dass wir das versuchen mit dieser Vollständigkeit, dass wir mittlerweile so ziemlich das einzige Projekt in diesem Spektrum sind, was eben neben Büchern auch noch diese Flugblätter und so weiter sammelt. Wir haben quasi die Deutungshoheit über das, wie Menschen zur Tierrechtsbewegung forschen können. Und da erscheint uns zumindest der ideelle Anspruch einer Vollständigkeit am sinnvollsten.
Das ist spannend. Habt ihr denn überhaupt die Möglichkeit, all die Informationen selber aufzunehmen und zu verarbeiten, dass ihr, wenn jemand euch anspricht, quasi so als eine Art Guide, arbeiten könnt? Oder ist die Informationsflut jetzt schon so groß, dass ihr eigentlich die meiste Zeit mit dem Archivierungsvorgang an sich schon beschäftigt seid?
Also mittlerweile ist tatsächlich die Menge an Material so groß, dass das Archivieren gerade im Vordergrund steht. Wir begleiten aber gerade eine Doktorarbeit, aber eher am Rande quasi, weil wir nicht so viel Material zu der Thematik haben. Was wir aber schon versuchen zu leisten, ist innerhalb unserer eigenen Datenbanken, weil wir können noch nicht alles rausgeben aufgrund von Personenrechten zum Teil und Eigentumsrechten, was bei älteren Publikationen einfach nicht ganz klar ist bei uns. Also wo wir einfach die Informationen noch nicht haben, ob wir das publizieren dürfen und weitergeben dürfen. Versuchen wir aber trotzdem den Hinweis zu geben, es gibt da Bestände und sobald wir das klären, seid ihr wieder eingebunden. Und die Materialien, die wir freigeben können, geben wir zumindest die Informationen zur Verfügung, dass sie bei uns eingesehen werden können. Bei kleineren Anfragen können wir dann auch einzelne Scans von Materialien machen. Aber die eigene Erinnerungs- und Gedächtnisleistung gibt es leider nicht mehr her, zu klären, was da alles drin ist.
Ein Punkt, den wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, wo ist denn euer Archiv verortet? Du hattest einfach nur angesprochen, so ein kleinerer Ort mit ungefähr 20.000 Einwohnern, irgendwo im sächsischen Raum. Kannst du da ein bisschen mehr zur Erreichbarkeit eures Archivs erzählen?
Die Stadt heißt Döbeln und wir sind da ansässig im Haus der Demokratie. Wenn ihr als ZuhörerInnen quasi jetzt einen Zirkel nehmt und versucht, mit eurer Spitze die Mitte zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz zu finden. Genau da sind wir. Anbindung, also es gibt zwei Autobahnabfahrten für die Menschen, die per Auto unterwegs sind. Die Bahnverbindung wird gerade immer mehr abgebaut, aber mit der Hoffnung, dass da ab nächstes Jahr wieder eher was passiert. Es gibt aber Zugverbindungen sowohl von Leipzig, Chemnitz als auch Dresden in die Ecke. Das heißt, in eine der drei größeren sächsischen Städte müsste Mensch irgendwie per Bahn kommen. Und es klingt wahrscheinlich nicht sehr attraktiv, in so eine kleine Stadt irgendwo in Sachsen zu fahren, um da zu recherchieren. Wir haben aber dadurch, dass da ein bisschen mehr Subkultur unterwegs ist, durchaus nette andere Projekte in der Umgebung, die das wieder schmackhaft machen. Und der Vorteil ist, man hat beim Besuch bei uns keinerlei Probleme mit Ablenkungen der Großstadt. Man kann sich quasi direkt darauf fokussieren, wozu recherchiert werden soll. Und wir haben innerhalb dieses Haus der Demokratie auch die Möglichkeit, Leuten Schlafplätze in einer Einliegerwohnung zu vermitteln, was einen relativ günstigen Preis dann für die Leute ausmacht. Also ein längerfristiger Besuch lohnt sich und ist von uns auch mit organisierbar. Und trotz sächsischer Kleinstadtverhältnisse, das ist ja auch irgendwie immer wichtig, ist vegan Essen nicht allzu schwierig. Wir haben da, glaube ich, in den letzten Jahren gut genervt, damit das Angebot verändert wird.
Ja, okay, das heißt also, die Anwohner sind offen für das, was ihr dort macht. Unterstützen die euch oder habt ihr da noch irgendwie Vorbehalte, die ihr spürt? Wie ist da so das Klima?
Das ist eine gute und schwer zu beantwortende Frage. Wie so viele Projekte in der sächsischen Provinz haben wir als alternatives Projekt mit der allgemeinen Umgebung und der allgemeinen Stimmung natürlich zu kämpfen. Das heißt, so XY-Normalverbraucherin gehört jetzt nicht zu unseren Unterstützerinnen, die sind eher dem Ganzen skeptisch gegenüber. Wir haben jedoch quasi in die Kultur- und Subkulturszene ganz guten Kontakt. Also im selben Haus befindet sich ein kleines Café, in dem regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, an denen wir auch teilnehmen oder wir machen selbst Veranstaltungen in dem Café, das heißt Café Courage. Da tummelt sich eher die subkulturelle Szene. Oder wir haben auch ganz gute Kontakte in die Kunstszene, wie angesprochen. Das betrifft dann eher die Kuratorin des städtischen Museums, mit der wir gemeinsam 2021 eine Ausstellung planen, mit dem Künstler Hartmut Kiebert zum Mensch-Tier-Verhältnis, die wir als Tierbefreiungsarchiv dann mit inhaltlichen Veranstaltungen begleiten werden. Ansonsten ist die Unterstützung im regionalen Zusammenhang schon eher in den linken und alternativen politischen Kreisen zu finden. Da die relativ klein sind, aufgrund der Zusammensetzung der Stadt, in der wir sind, also wir sind so zwischen 20 und 24.000 EinwohnerInnen, das Kommt ganz darauf an, wie groß man die Eingemeindung der letzten Jahre der Dörfer ringsrum mit betrachtet. Genau, die tauscht sich aber leider alle paar Jahre relativ schnell aus, weil junge, gebildete, alternative Menschen leider relativ schnell die Region verlassen in Richtung Großstädte. Deswegen kann ich dir da wahrscheinlich keine befriedigende Antwort geben und muss da so ein bisschen schwammig antworten. Es gibt, wie gesagt, einzelne Personen und in gewissen Kreisen gibt es da regelmäßige Unterstützung. Otto-Normalverbraucherin gehört leider noch nicht dazu.
Die wissen aber von der Initiative von eurem Archiv oder ist auch das erstmal weitestgehend unbekannt direkt da an dem Ort?
Bisher sieht es eher so aus, dass wirklich eher diese kleinen angesprochenen Kreise vor Ort davon Bescheid wissen. Die Presse hat vor Jahren, als wir mit anderen, als andere Gruppe noch unterwegs waren, über die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, regelmäßig berichtet. Dadurch, dass wir in den letzten Jahren weniger nach außen gegangen sind mit Veranstaltungen, sondern mehr den Archivaufbau betrieben haben, sind da unsere Pressemitteilungen wahrscheinlich nicht so attraktiv gewesen. In nächster Zeit folgen Veranstaltungen, in denen wir natürlich auch wieder die regionale Presse ansprechen wollen. Mal gucken, was da passiert. Ich kann dich und deine Hörenden gern auf dem Laufenden halten.
Ja, das wäre super. Veranstaltungen hattest du ja gerade schon genannt, oder zumindest mal eine von denen, dass da eine Ausstellung geplant ist. Ist das dann direkt in euren Räumlichkeiten? Wie groß sind die Räumlichkeiten? Bieten die das her oder muss sowas dann außerhalb passieren?
Diese Ausstellung jetzt in dem Fall findet außerhalb statt. Die wird in der Städtischen Galerie stattfinden. Die ist im Städtischen Rathaus anzufinden. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass der Künstler Hartmut Kiewert, mit dem wir das zusammen machen, eine gewisse Reputation bereits in der Kunstszene gesammelt hat und die Bilder der Kuratoren gefallen. Das ist ein sehr persönlicher Zugang. Und sie hat uns tatsächlich bei einem Tag der offenen Tür mal besucht im Archiv, war ziemlich beeindruckt von unserer Arbeit und hat da irgendwann den Satz fallen lassen, dass sie eine Ausstellung mit Hartmut machen würde und wir die inhaltliche Ausgestaltung mit Veranstaltungen machen dürfen. Und darauf haben wir sie natürlich dann irgendwann festgenagelt. Wir machen Vortragsveranstaltungen, die finden, wie gesagt, im Café Courage, was quasi im selben Haus ansässig ist. Also die führen wir dort durch. Jetzt im Dezember 2019 zum Beispiel eine Veranstaltung gemeinsam mit Markus Kurt vom Chimäre Arbeitskreis zur Frage nach tierlicher Agency. Also wir versuchen nicht nur alte Sachen zu archivieren, wir versuchen uns quasi auch in aktuellere Debatten der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung einzumischen mit sowas. Unsere Räume selbst, die wir angemietet haben in dem Haus der Demokratie in Döbeln, bieten momentan keinen Platz für Veranstaltungen. Es gibt einen Raum, den wir als Magazinraum bezeichnen. Das ist der Raum, in dem die Materialien gelagert werden. Also Aktenbestände, Magazine, Bücher, mittlerweile auch Transparente und T-Shirts, Buttons, also Museumsstücke. Und so eine Art Büro, in dem wir quasi immer versuchen, einzelne Stücke zu bearbeiten und was uns mittlerweile aber leider auch oder zugute kommt, dass wir das als Zwischenlager mittlerweile für kleinere Bestände auch nutzen müssen, weil wir mittlerweile so viel angesammelt haben. Deswegen wäre für Veranstaltungen in unseren eigenen Räumlichkeiten einfach kein Platz, außer wir würden uns da rein stapeln. Aber das wäre eine unangenehme Situation für alle Beteiligten.
Okay, also ich als Einzelperson hätte aber jetzt kein Problem, da bei euch im Archiv für längere Zeit zu stöbern. Also das geben die Räumlichkeiten her, denke ich, oder?
Genau, also wir können, das ist der Vorteil dadurch, dass wir in dem Haus damit relativ gut ausgestattet sind, andere Räume für Gruppenprozesse auch nutzen im Haus. Also es gibt einen weiteren Seminarraum in dem Haus. Wir können Schlafplätze vermitteln, also wenn ihr aus der Großstadt uns besuchen wollt für längere Zeit, ihr könnt quasi im selben Haus schlafen, wie ihr recherchiert. Also 6 Uhr morgens aufstehen, bis morgens um 4 durchrecherchieren, 2 Stunden schlafen und weiter recherchieren. Also genau, wenn ihr die ganz Harten seid, müsstet ihr das Haus theoretisch nicht mal verlassen, um sowohl eine Kulturveranstaltung als auch einen Schlafplatz zu finden. Und dadurch, dass wir gut vernetzt sind mit den Leuten im Haus, ist es auch immer kein Problem, andere Räume eben zu nutzen. Wenn ihr sagt, ihr kommt mit 5 bis 10 Leuten, lässt sich da auch das Arbeiten immer wieder, auch für Kleingruppen organisieren.
Okay, ist die Arbeitszeit, die du gerade genannt hattest, also dass man im Grunde genommen den kompletten Tag in dem Gebäude sich aufhalten kann, ist die identisch mit der Öffnungszeit?
Nein, genau, ihr würdet dann quasi euch in eine Einliegerwohnung einmieten und dann quasi Schlüsselgewalt bekommen. Die Öffnungszeiten wanken, weil viele der Angebote ehrenamtlich betreut werden im Haus. Bei uns im Archiv sieht es gerade so aus, dass wir keine regelmäßigen Öffnungszeiten anbieten. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass wir eben in der sächsischen Provinz liegen und vor Ort wenig Leute sind, die recherchieren wollen. Wir haben das eine Zeit lang gemacht, 2017. Der Rücklauf war relativ gering. Deswegen haben wir uns Zeit-Nutzen-Aufwand erstmal dagegen entschieden, das zu tun. Wenn ihr vorbeikommen wollt, organisieren wir dann aber jederzeit Termine für euch, in denen ihr quasi auch eine Person habt, die euch begleitet bei der Recherche.
Dann wäre die Kontaktaufnahme wahrscheinlich übers Internet erstmal per E-Mail oder wie auch immer, geeignet.
Genau, am sinnvollsten wäre immer der Kontakt per E-Mail. Das wäre tierbefreiungsarchiv@riseup.net. Ihr könnt uns da gern schon Terminvorschläge machen, auch über längere Zeiträume, wenn ihr das gerne wollt. Genau, und wir versuchen das dann mit euch zu koordinieren, so dass auch von uns immer jemand vor Ort sein kann, damit ihr nicht verloren dasteht, wenn ihr an irgendeinem Punkt eine Frage habt. Und was für uns noch ganz sinnvoll ist, wenn ihr schon wisst, wozu ihr recherchieren wollt, weil die Bestände mittlerweile relativ groß geworden sind, uns zumindest ein grobes Thema schon mal mitzuschicken, weil dann können wir es euch vor Ort dann einfacher machen und schon mal Dinge bereitlegen. Wie wenn du jetzt sagst, du würdest gern zur Geschichte des Veganismus forschen im deutschsprachigen Raum, dann wäre das schon ziemlich gut, wenn wir das wissen, bevor du vorbeikommst, weil dann können wir quasi dir schon mal ich glaube, mittlerweile 6, 7 laufenden Regalmetern, vielleicht später dazu, was das ist und was das vielleicht auch bedeutet, weil das vielleicht nicht viel klingt, Dinge raussuchen, damit du nicht die ganzen Regale durchwühlen musst und dann nach einer Stunde total demotiviert irgendwie da drin stehst.
Wie finde ich denn jetzt zu euch? Also Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder bin ich auf PKW angewiesen? Wie ist da die Anreise?
Das Einfachste ist wahrscheinlich mittlerweile immer noch der PKW, wobei wir das prinzipiell gar nicht so empfehlen würden. Wir würden euch eher die Abenteuervariante empfehlen. Dann könnt ihr nämlich den Besuch im Archiv direkt noch als ein Roadtrip bzw. Traintrip mitgestalten. Ihr könnt jeweils von den größeren Städten in Sachsen, Chemnitz, Dresden oder Leipzig in Richtung Döbeln fahren. Von Chemnitz und Leipzig geht das relativ einfach. Von Dresden wird das Ganze schon wieder ein Abenteuer mit mehreren, also im Negativfall, wenn wieder Züge ausfallen, mit mehreren Umsteigevarianten. Wir können aber empfehlen, wenn ihr es bis in eine der Großstädte schafft, kommt ihr auch irgendwie nach Döbeln mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Osten ist im Allgemeinen und irgendwie Mittelsachsen ist ein relativ großer Landkreis, da ist relativ viel zurückgebaut worden in den letzten Jahren, was Infrastruktur der Bahn angeht. Wir hoffen natürlich, dass da ein bisschen mehr kommt, aber wie gesagt, seht es ein Stück weit als Abenteuervariante, uns besuchen zu kommen.
Okay, das klingt spannend. Also das wird dann ja nicht nur eine abenteuerliche Recherche, sondern auch eine abenteuerliche Anreise und ja, im Vergleich mit dem Roadtrip finde ich schon ganz cool. Wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, vor Ort zu erscheinen, habe ich die Möglichkeit, da irgendwie auch online zu recherchieren oder mal zu gucken, was das Archiv generell als Inhalt anbietet an Nachschlagewerken, also quasi so ein Inventarverzeichnis.
Genau, also ihr könnt zumindest die Erstrecherche und eine oberflächliche Recherche über den Überblick der sogenannten Bestände, das ist Archivsprech dafür, was haben wir eigentlich im Archiv liegen. Wir haben eine aktuelle Liste vom Bücherbestand online, dazu eine aktuelle Liste unserer Magazinbestände, also Zeitschriftenbestände und Broschürenbestände. Bei Flugblättern ist das bis Anfang nächsten Jahres angedacht. Und bei einigen anderen Beständen im Laufe des nächsten Jahres, zum Beispiel bei einem Nachlass und bei einem Vereinsbestand. Momentan können wir das in digitalisierter Form noch nicht alles online stellen, weil wir uns rechtlich noch nicht ganz im Klaren sind, wie wir mit den ganzen Varianten umgehen. Ältere Flugblätter, ältere Zeitschriften. Wenn es die Zeitschriftenredaktion zum Beispiel nicht mehr gibt, wer hat die Rechte an den Publikationen? Wer hat eigentlich die Rechte an einer Publikation, die handkopiert ist, an einem Flugblatt für eine einmalige Aktion. Das müssten wir theoretisch alles noch rausbekommen, um uns quasi rechtlich abzusichern. Also, falls unter den Zuhörenden ein Anwalt oder eine Anwältin ist, die sich in irgendeiner Form mit Urheberrecht auskennt, gerne bei uns melden, damit wir die Fragen klären können. Umso schneller könnt ihr als Nutzende dann auch diese Sachen digital euch anschauen. Genau, momentan wollen wir, weil zum Großteil, wird das Ganze ehrenamtlich gepflegt. Wir bekommen zwar momentan eine kleine Aufwandsentschädigung in Höhe von 400 € vom Verein Die Tierbefreier, aber genau, wir sind finanziell nicht super aufgestellt, deswegen wollen wir gerade nicht in rechtliche Fallen tappen, weswegen der digitalisierte Bestand noch nicht online gestellt ist. Und das ist noch, wenn ihr jetzt recherchieren wollt und das zufällig gerade am 31.12. bis zum 1.1. machen wollt, kann es sein, dass unsere Internetseite kurzzeitig nicht verfügbar ist, weil unser Domainbetreiber, unser Host quasi zum 31.12. seine Arbeit einstellt und wir gerade noch damit beschäftigt sind, unsere ganzen aktuellen Inhalte zu übertragen. Genau, im Laufe des nächsten Jahres soll es dann eine detailliertere Beständeübersicht geben, mit der ihr zumindest oberflächlich recherchieren könnt. Und wenn sich vielleicht aufgrund dieses Interviews heute und dieses Gesprächs heute, Anwältinnen melden und wir das rechtliche Problem klären können, gibt es das Ganze dann irgendwann auch digitalisiert.
Dann drücke ich euch mal die Daumen, dass auch das dann tatsächlich relativ zeitnah umgesetzt wird, weil ich denke, das ist ja eine ganz spannende Thematik, Inhalte eben auch aus solchen Quellen online abrufen zu können, ohne jetzt explizit vor Ort anwesend sein zu müssen. Du hattest gerade so ein bisschen die finanziellen Themen angesprochen. Aufwandsentschädigung ist da gefallen. Ich lenke jetzt mal auf eine aktuelle Kampagne. Und zwar habt ihr ja bis Ende Dezember noch eine Crowdfunding-Kampagne am Start. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Was wollt ihr damit bezwecken?
Genau, also vielen Dank erstmal, die Möglichkeit, das Ganze auch noch als PR-Maßnahme und Werbeplattform nutzen zu dürfen. Genau, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne und wollen mit der unsere Arbeit für die Jahre 2020 und 2021 absichern. Das Ganze hat damit zu tun, wir hatten diese Aufwandsentschädigung gerade schon erwähnt vom Verein Die Tierbefreier. Der fungiert quasi auch gerade als Trägerverein für uns als Projekt. Wir denken aber, dass und hoffen auch, dass wir so wahrgenommen werden, dass das Projekt nicht nur für diesen Verein da ist, sondern einen größeren Rahmen schlagen soll für die Tierrechtsbewegung, Tierbefreiungsbewegung und auch vegane Bewegung. Das hat uns zu der Idee gebracht, von wem wollen wir eigentlich abhängig sein und wie finanzieren wir eigentlich so ein Projekt, was quasi nicht auf ein, zwei, drei Jahre angelegt ist, sondern natürlich längerfristig gedacht werden sollte und gedacht werden muss. Und wir haben uns überlegt, dass wir das auf viele Schultern verteilen wollen und uns nicht abhängig machen wollen von beispielsweise staatlichen Förderungen oder staatlichen Institutionen, in denen wir dann eventuell ansässig sein könnten. Das hat auch damit zu tun, dass freie Archive, andere soziale Bewegungen damit durchaus schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und wir wollten auch unabhängig sein von irgendwie anderen Fördertöpfen und von irgendwelchen Firmen, die uns quasi am Ende in irgendeiner Form sagen, nur das und das dürft ihr sammeln, nur das und das dürft ihr in euren Publikationen nach außen tragen als Erkenntnisse. Und deswegen dachten wir, wenn wir ein Projekt für diese Bewegungen sind, dann wollen wir von den Bewegungen abhängig sein und das auch finanziell. Und das steckt so ganz grob hinter der Crowdfunding-Kampagne. Die Summe, die wir da sammeln wollen, ist relativ hoch auf den ersten Blick. Das sind 20.000 Euro. Das hat aber einen relativ langfristigen Wert, das Ganze. Also wir wollen für 2 Jahre weiterhin so eine Aufwandsentschädigung für 400 € zahlen können. Das heißt dann, da beschäftigt sich jemand damit, dass Dinge verzeichnet werden, dass ihr die quasi online irgendwann erstmal grob einsehen könnt. Mittlerweile sind die Bestände so groß, dass man das nicht mehr nachmittags oder abends einfach mal nebenbei macht. Das braucht längerfristige Zeit und frisst auch schon mal so ein, 2 Tage. Dazu kommt, dass die Räume natürlich auch irgendwie Mietkosten brauchen. Die würden wir gern für 2 Jahre bezahlen. Und dazu, das ist uns ein wichtiger Punkt, würden wir gerne das Material, in dem die Zeitschriften und Flugblätter irgendwie lagern, professionalisieren wollen. Das heißt, das klingt jetzt wahrscheinlich super langweilig. Wir würden gern Boxen und Mappen kaufen. Die sind dann aber säurefrei. Das heißt, die greifen das Papier nicht weiter an. Und in der Archivsprache würde man davon sprechen, dass man durch diese Boxen das Ganze für die Ewigkeit haltbar macht. Was man jetzt von dem Begriff Ewigkeit hält, müssten wir an einem anderen Tag besprechen, glaube ich. Dazu kommt, dass wir für Veranstaltungen gern irgendwie Moderationsmaterial noch anschaffen würden und wirklich sehr, sehr lapidare Sachen wie ein Locher oder ein professionelleres Schneidegerät. Genau, es klingt wahrscheinlich alles super langweilig, aber das sind so die Sachen, die wir finanzieren würden. Und vielleicht jetzt die Frage, wenn ich sage, wir wollen das für 2 Jahre machen in dieser Crowdfunding und im gleichen Atemzug sage, wir wollen das Projekt längerfristig denken, dann ist momentan die Idee, dass uns diese 2 Jahre die Zeit verschaffen, uns wirklich ein längerfristiges Finanzierungskonzept zu überlegen. Das heißt, mit der Unterstützung der Kampagne und damit des Archivs, würdet ihr uns auch Zeit freischaufeln, dahingehend, wie wir das Projekt wirklich langfristig absichern können.
Habt ihr denn da schon konkrete inhaltliche Planung, wo es hingehen soll?
Das kommt darauf an, was du mit inhaltlicher Planung meinst.
Ja, du hattest vorhin Veranstaltungen angesprochen, vielleicht in der Hinsicht noch aktiv zu bleiben, aktiver zu werden, vielleicht die Digitalisierung nochmal weiter voranzutreiben. Also sind da in der Bandbreite irgendwo Sachen angedacht, wo ihr sagt, Mensch, da können wir heute noch nicht wirklich das leisten, was uns an Ideen vorschwebt, wollen wir aber in Zukunft weiter ausbauen?
Genau, also sogar alle Ebenen, die du jetzt angesprochen hast. Also wir würden gern unter anderem mit dem Material, was wir jetzt schon gesichtet und bearbeitet haben. Wir nennen das momentan Geschichtswerkstätten. Das ist so ein bisschen ein adaptierter Begriff aus anderen Zusammenhängen, die sich immer Geschichte von unten nennen. Das heißt, wir würden gern mehr Tagesseminare anbieten, in denen wir quasi zum einen Methoden der Geschichtswissenschaften offenlegen. Also wie funktioniert es eigentlich, die Geschichte einer sozialen Bewegung zu schreiben? Was ist vielleicht der Unterschied zu einer Geschichte einer Firma zu schreiben oder eines Staates oder irgendeines anderen Zusammenhangs? Dazu würden wir natürlich immer im eigenen Archiv recherchieren können. Wir würden aber auch zeigen, wie man in so öffentlichen staatlichen Archiven Akten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zum Thema Tierschutz recherchieren kann. Das würde uns einfach, also ein bisschen mehr Zeit, würde bessere Planung und auch das Ausprobieren von verschiedenen Methoden einfach mit sich bringen. Bei Digitalisierung sieht das, glaube ich, ähnlich aus. Also zum einen ist es eben irgendwie nicht damit getan, jedes Papier einzeln auf einen Scanner zu legen und dann zu hoffen, dass das jetzt gerade gut aussieht, weil jedes Mal scannen beschädigt quasi auch wieder das Papier. Das heißt, wir würden uns auch da gern irgendwie mit professionelleren ArchivarInnen irgendwie absprechen wollen, um genau das auch in einer sinnvollen und professionellen Variante dann anbieten zu können. Das ist irgendwie alles Zeit. Wir leben im Kapitalismus, deswegen ist Kapitalismus verbindet irgendwie Zeit und Geld momentan irgendwie. Deswegen würde uns das auch dafür einfach mehr Zeit freischaufeln. Also was wir genauso machen wollen, sind eben auch Veranstaltungen zu aktuelleren Themen. Wir haben das Format momentan politische Tiergespräche getauft. Versuchen das jetzt im Dezember, wie gesagt, das erste Mal. Würden das natürlich auch perspektivisch gern aufzeichnen oder per Livestream irgendwie versuchen anzubieten. Würden auch gern mehr Angebote außerhalb unserer Räumlichkeiten oder außerhalb von Döbeln natürlich machen. Wir bieten zwar momentan schon Vorträge an, aber auch das könnte mehr sein und zu verschiedeneren Themen, weil zumindest ich recherchiere selber auch super gern in unseren eigenen Beständen. Deswegen würde das einfach alles ein Stück weit mehr Zeit machen oder Zeit freischaufeln. Und damit könnten wir einfach verschiedenste Dinge natürlich anbieten und das auch ausbauen. Geschweige denn irgendwie Publikationen selbst herausgeben zu können. Wir verwalten den Nachlass nur Soziologin Birgit Müterich. Genau, von ihr dürfte es in ihren eigenen Aufzeichnungen noch unveröffentlichtes Material geben. Wer weiß, was die Zeit irgendwie bringt. Vielleicht gibt es ja da nochmal ein Sammelband mit unveröffentlichten Texten ihrerseits. All das ist irgendwie angedacht, sind irgendwie längere und kurzfristigere Projekte, die meisten eher längerfristig, glaube ich. Genau, also Wünsche hätten wir natürlich auch noch viel, viel mehr, aber wenn ich damit jetzt anfange, werden wir heute nicht mehr fertig.
Gut, aber ich merke schon, ihr habt da noch einiges so an Ideen im Petto und drückt ja wirklich die Daumen, dass mit der Crowdfunding-Kampagne jetzt auch die entsprechende finanzielle Rückendeckung dann realisiert werden kann und ihr in den 2 Jahren auch die Möglichkeit habt, da, ja, man sagt ja strategisch in die Planung reinzugehen und in den nächsten Jahren dann noch einiges auf die Beine zu stellen. Das klingt total spannend. Ich bin da echt neugierig drauf und wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, dass es mit der Crowdfunding-Kampagne dann auch fulminant einschlägt. Tom, hast du jetzt zum Abschluss des Gesprächs noch irgendwo Themen oder Informationen, die ich jetzt nicht abgefragt habe, wo du aber der Meinung bist, die sollten auf alle Fälle noch genannt werden?
Also ja, ich als erstes natürlich nochmal danke dafür, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, das Projekt und auch die Crowdfunding hier vorzustellen. Du merkst vielleicht, dass es mir eine Herzensangelegenheit ist, weswegen ich mich gerne natürlich verplapper. Also genau, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, wer uns quasi nicht nur über die Crowdfunding-Kampagne unterstützen will. Die beiden KünstlerInnen Hartmut Kiewoth und Lena Wenz haben von unserem Logo eine künstlerische Interpretation gemacht. Von Hartmut Kiewoth gibt es davon Postkarten und Poster, die könnt ihr in seinem Shop erwerben. 100% der Einnahmen gehen am Ende an das Tierbefreiungsarchiv. Dafür danke an Hartmut. Genau, und so kurz vor Weihnachten vielleicht auch noch ein Tipp für alle, die noch eine Verschönerung ihres Wohnzimmers brauchen. Von Lena Wenz gibt es Sticker und für die kleineren Tierrechtsaktivistinnen unter uns gibt es eine Ausmalvorlage unseres Logos. Die gibt es aber momentan nur an unseren Infoständen. Und der großartige Tierrechts- und Tierbefreiungsverlag Animo spendet 10% seiner Einnahmen, die bis 31.12. bei ihm bei Buchbestellungen, Magazinbestellungen eingehen, ebenfalls ans Tierbefreiungsarchiv. Also von uns ein Danke an all die, die das machen für uns und an all die, die quasi noch überlegen, was sie vor Weihnachten brauchen und noch eine coole Sache dabei unterstützen wollen, waren das jetzt quasi noch ein paar Tipps.
Ja, da haben wir schon ein paar super Geschenkideen. Wir werden auf alle Fälle die entsprechenden Internetseiten der Künstler und auch des Verlags in den Shownotes präsentieren, sodass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, direkt beim Hören oder nach dem Hören dann schauen kannst, was sich dahinter auch visuell verbirgt und ja, nicht nur ein kleines Weihnachtsgeschenk entweder für dich oder für einen lieben, netten Menschen bekommen kannst, sondern dementsprechend auch noch kleinen Anteil an einer guten Sache dann noch finanzieren kannst. Super, Tom, ich bedanke mich recht herzlich für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch und wünsche euch viel Erfolg, zum einen bei der Crowdfunding-Kampagne, zum anderen aber auch bei allen längerfristigen Planungen, viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, großen Medienrummel in Zukunft. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Jo, vielen Dank und ich freue mich auf euren Besuch.
Der wird auf alle Fälle kommen. Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes übrig, als in gewohnter Manier mich zu verabschieden. Und zwar mit einem: Im Großraum Hamburg sagt man Tschüss und auf Wiederhören.